Schönes Lied. Wenn wir Gottes Wort nicht hätten, was wäre noch wahr auf dieser Welt? Wir leben in einer Zeit der Inflation der Worte. Überall wird gesappelt. Was stimmt und nicht, weiß man gar nicht mehr. Die Medien werden benutzt. Und ich bin so dankbar, dass wir Gottes Wort haben, wo du wirklich weißt, es hat Bestand. Himmel und Erde werden vergehen, mein Wort wird nicht vergehen. Das steht felsenfest. Und ihr wisst ja, ich liebe es, so Geschichten, also keine Geschichten, es sind ja Berichte, aber die Geschichten aus dem Alten Testament, wo man an den Erfahrungen von Menschen, wir betrachten es ja im Nachgang jetzt, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Und man kann sich denn so Lebenswege angucken und Gottes Handeln darin entdecken. Und heute ist der angegebene Predigttext der Bericht über Naaman, dieser syrische Feldhauptmann. Steht im 2. Buch Könige, Kapitel 5. Und ich lese die Verse 1 bis 16. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr bei dem Propheten in Samaria wäre, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Schekel Gold und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Haus Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasch dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und herbeitreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab, tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte, und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Ein Text mit einem Bericht, der den allermeisten von uns durchaus geläufig sein dürfte. Beim Lesen und Nachdenken sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die wohl auch nicht ganz neu sind, aber es schadet vielleicht nicht, sich mal zu erinnern. Naaman, ein gewaltiger Krieger, hat man gleich so Bilder im Kopf, erfolgreich wertgeschätzt durch seinen König. Wer beim Bibeltext genau zugehört hat, wundert sich vielleicht, denn da steht, der Herr gab den Aramäern Sieg durch ihn, den Feinden Israels. Bleibt ein Stückchen rätselhaft, aber vielleicht ist einfach die spätere Verherrlichung des Namens Gottes Grund dafür. Jedenfalls, dieser Mann steht ganz oben auf der Erfolgstreppe, hat alles. Es gibt allerdings einen Wermutstropfen in seinem Leben und dieser Wermutstropfen ist so groß, dass er schwerer wiegt als aller Erfolg. Er hat Aussatz bzw. Lepra. Ich habe mal nachgelesen, eine unheilbare Krankheit damals, wo der Mensch allmählich verfault ist, die Gliedmaßen abgefallen sind und daran ist man gestorben. Und man war auch, wenn diese Krankheit diagnostiziert wurde, war man eigentlich vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Man wurde verbannt. Die mussten dann auch vor sich herrufen, dass niemand ihnen zu nahe kam und so. Ich weiß nicht, ob er die Krankheit noch verborgen hat oder ob er aufgrund seiner Stellung vielleicht noch geduldet war. Auf jeden Fall, es war ein Ende in Sicht für ihn, seines erfolgreichen Lebens. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht eigene Ärzte zu Hause hatte, dass es strenge Hygienevorschriften gab oder wie auch immer. Jedenfalls konnte er sich seines Erfolgs nicht mehr recht erfreuen. In seinem Haushalt gibt es ein junges Mädchen. Die hat ein ganz großes Gottvertrauen, ganz großes Gottvertrauen. Sie wurde bei einem Raubzug der Aramäer oder der Syrer entführt und arbeitet jetzt für die Frau des Naaman als Haussklavin. An dieser Stelle bin ich auch so stocken geblieben. Eine Entführung eines Kindes ist ja eine Ungeheuerlichkeit. Konnte Gott das nicht verhindern? Warum ist das passiert? Wisst ihr, manchmal sind Situationen im Leben, wo man erst im Nachgang sieht, warum Gott das zugelassen hat. Was hat das für einen Zweck? Dieses junge Mädchen war an dieser Stelle, zu dieser Zeit genau am richtigen Ort. Gott hat sie dort platziert und hat sie und ihr Gottvertrauen benutzt. Ich habe beim Ausleger nachgelesen und der sagt, dass die Hauptfigur in diesem Naaman-Bericht ist dieses junge Mädchen. Sie wird noch nicht einmal mit Namen erwähnt, aber sie spielt die Hauptrolle. Man spürt bei ihr auch keinerlei Bitterkeit oder gar schwindendes Gottvertrauen. Sie spricht von ihrem Herrn, also dem weltlichen Herrn, wenn mein Herr doch bei dem Propheten wäre. Und sie weiß, dass Gott alles vermag. Das weiß sie. Und sie scheut sich auch nicht, das in feindes Land zu sagen, unter Menschen, die andere Götter haben. Und sie wird sich wahrscheinlich auch in ihrem täglichen Umgang als eine vertrauenswürdige Person erwiesen haben. Wenn ihre Herren und auch der Naaman, die das gewohnt gewesen wären, dass sie öfter mal schwindelt oder so, dann hätten ihre Worte kein Gewicht gehabt. Sie wird wahrscheinlich ein mustergültiges Leben gelebt haben, deswegen war sie glaubwürdig. Und Naaman reagiert auf die Rede eines kleinen Mädchens. Er greift diesen Strohhalm. Er ist verzweifelt, er sucht Hilfe. Auch in unserem Leben passieren manchmal Dinge, die uns erst einmal nicht gefallen, die wir uns ganz anders gewünscht hätten. Aber in unliebsamen Situationen nicht das Vertrauen zu verlieren, das bringt Segen. So, Naaman hört nun über seine Frau von diesem Propheten in Samaria, der ihm vielleicht helfen könnte. Und was macht er? Geht er auf direktem Weg zu ihm und bittet um Hilfe für sein Problem? Nein, er geht zu seinem König und sein König schreibt einen Brief an den anderen König in Israel. Und dann mit diesem Brief und einem riesengroßen Gefolge und großen wertvollen Geschenken geht es dann nach Israel, nach Jerusalem. Und der König von Israel, der kann ihm nicht helfen. Und vermutet sogar, dass die ganze Sache nur ein Vorwand ist, um einen Krieg zu beginnen. Ich habe mich beim Lesen so gefragt, ob wir nicht manchmal ähnlich handeln. Man hat ein spezielles Problem. Man hat ein Problem, Das können die unterschiedlichsten Sachen sein. Das muss keine Krankheit sein. Das kann sonst was sein. Und was macht man? Geht man damit direkt zu Gott? Nein, oft nicht. Man wählt Umwege und lässt sich das sogar richtig was kosten. Das darf ruhig teuer sein. Was richtig teuer und aufwendig ist, das muss doch gut werden. Funktioniert aber nicht. Der König von Israel erkennt ganz treffend, dass er nun mal nicht Gott ist. Und diese Heilung, die da von ihm verlangt wird, das liegt außerhalb seines Vermögens. Das kann er nicht. Eine brisante Situation, Krieg könnte daraus entstehen. Der israelische König zerreißt verzweifelt seine Kleider. Und Gott lässt er jetzt die Situation einfach so laufen und sagt, naja, er hat ja seine Hilfe bei dem König gesucht und nicht bei mir. Nur dann eben nicht, dann lass ich mal. Ne? Nein, macht er nicht. Hier zeigt sich ganz deutlich Gottes Wesen, seine Barmherzigkeit, seine Güte. In der Person des Propheten Elisa greift er jetzt in das Geschehen ein. Komm doch zu mir, frag doch mich. Als Parallele im Neuen Testament ist mir gleich Matthäus eingefallen, Kapitel 11, Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es sind Wesenszüge Gottes, Demut, Barmherzigkeit, Liebe. Er kommt zu uns Menschen, bezahlt all unsere Schuld, schenkt ewiges Leben und einen Platz in seinem Reich. Und all das als Geschenk, so einfach ist das. Aber oft ist das den Menschen zu einfach. Ich muss doch irgendetwas Tolles, Großes mit dazu beitragen. Ich muss doch selber irgendwas tun. Naaman ist jedenfalls erstmal bitter enttäuscht. Er, der große Kriegsheld mit seinem pompösen Gefolge und all den Geschenken, kommt zu Elisa und der kommt noch nicht mal raus zu ihm. Der Chef der syrischen Armee steht mit Gefolge vor der Tür und Elisa kommt noch nicht mal raus. Er schickt einen Boten, wahrscheinlich Gehasi, sein Diener. Und durch diesen Boten lässt er ihm dann ausrichten, ja, geh mal hin und wasch dich siebenmal im Jordan und dann ist alles wieder gut. Der denkt, das kann doch nicht wahr sein. Weiß der nicht, wer ich bin? Naaman hat ganz konkrete Vorstellungen, wie diese Heilung vonstatten zu gehen hat. Der muss zu mir rauskommen und der muss jetzt irgendwie ganz doll anbeten und seine Hand darüber und so muss das funktionieren. Genau so. Aber einfach nur diese Anweisung mit dem Waschen und dennoch durch einen Boten überbracht, das ist zu einfach. Da steht er nun mit seinem Gefolge und seinen Geschenken und ist stinksauer. Stinksauer. Er fühlt sich gedemütigt und geht wütend weg. Wäre es dabei geblieben, wäre nichts geworden mit der Heilung. Wahrscheinlich hätte das junge Mädchen zu Hause erstmal massakriert. Aber da gibt es Diener, die überzeugen ihn, es doch einfach auszuprobieren. Mach es doch einfach mal so, wie Gott es durch Elisa gesagt hat. Probier es doch einfach aus. Hätte er was Großes, Schlimmes verlangt, hättest du es doch auch gemacht. Er lässt sich überzeugen und tut es. Und hier finden wir Christen uns in der Rolle der Diener wieder. Ich lese mal einen Vers aus 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wisst ihr, wir sind ja auch ein Stück Diener. Wir haben nicht nur geschillten Feierabend als Christen und warten aufs Himmelreich. Nein, wir sind Diener. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Wir sollen den Menschen das sagen, wie einfach es ist. Es geht nicht darum, dass man jetzt siebenmal im Jordan untertaucht, sondern Gottes Wort lesen, es annehmen, es glauben, es beherzigen. Das sollen wir den Menschen bringen. Wir dürfen auch von Himmel und Hölle reden. Ich sage jetzt mal so, ich als Person, ich wüsste keinen Menschen, dem ich es wünschte, dass er in die Hölle kommt. Ich wünsche, dass jeder Mensch Christus annimmt und gerettet werden kann. Das ist eine so fundamentale, manchmal kennt ihr das auch, dass man sich versucht vorzustellen, dass man das eine Ewigkeit bereut. Heute will ja keiner mehr über die Hölle reden, aber ich habe da Angst vor, das sage ich ehrlich. Und ich wünsche mir das andere Reich, ich möchte gerne in seinem Reich sein. Ich möchte gerne diesen Frieden erleben, diese wiederhergestellte Schöpfung, die Gegenwart Jesu selber erleben. Wir wissen doch, was nach dem Leben kommt und das dürfen wir den Menschen auch sagen. Naaman jedenfalls lässt sich jetzt durch seine Diener überreden, es wenigstens auszuprobieren. Und ja, das Wort Gottes durch seinen Prophet Elisa erfüllt sich. Gott schenkt Heilung. Und auch heute, wer Gottes Wort annimmt, findet Rettung. Punkt. In Matthäus 7 lese ich mal ein paar Verse. Darum, wer diese meine Rede, sagt Jesus, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen an das Haus und es fiel doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesu diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Worauf bauen wir unser Leben? Noch, die wir hier sitzen, haben noch alle die Kraft zu kommen und so. Wir erleben es im Krankenhaus, im Pflegeheim, ist jeden Tag, dass es wird ein Ende finden. Und dann entscheidet sich, wohin die Reise geht. Worauf baue ich mein Leben? Wer mein Wort hört und tut. Dazu lese ich euch nochmal einen Text, der kürzlich im Kalender stand, der auch sehr, sehr eindrücklich war. Das war letztes Jahr schon. Das ist ein Lungenarzt aus Lutherstadt Eisleben, Daniel Brust heißt der Mann. Ein Bibelvers, 1. Mose 15, Vers 6, und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit an. Ihr wisst alle, ne? Das ist Abraham natürlich, wie er vor dem Zelt steht und Gott verspricht ihm da seine Nachkommen. Gottes Wort Vertrauen. Abraham ist ein alter Mann. Er hat viel mit Gott erlebt und er hat Verheißungen bekommen, deren Erfüllung er nach wie vor nicht sehen kann. Das frustriert ihn. Aber Gott redet weiter zu ihm, erneuert seine Versprechen. Abraham hat nichts als Gottes Wort. Aber darauf stützt er sich. Dieses Vertrauen belohnt Gott. Er rechnet es Abraham zur Gerechtigkeit. Nicht sein Glaubensmut, nicht die Altäre, die er für Gott errichtet hat. Einzig sein Vertrauen in das Wort Gottes macht ihn gerecht vor Gott. Dieses Prinzip gilt auch im Neuen Testament und uns heute. Gott erwartet, dass wir ihm vertrauen. Was er sagt, ist Wahrheit. Seine Wahrheit ist absolut und gilt immer. Und was er verspricht, wird sich erfüllen. Er hat sowohl die Macht als auch den Willen dazu. Dabei spielt es keine Rolle, ob mein menschliches Erleben und Empfinden dem zustimmen. Gottes Wort ist realer als alles andere. Das gilt auch für meine Errettung. Ich bin gerecht vor Gott, indem ich darauf vertraue, dass Christi Tod mich passend gemacht hat für Gottes Nähe. Nicht meine Leistung oder mein Empfinden, sondern Gottes Zusage in seinem Wort macht meine Errettung fest. Das gilt auch im praktischen Leben. Gottes Aussagen sind vertrauenswürdiger als mein Bauchgefühl oder meine Logik. Daher möchte ich nicht auf mich, sondern auf sein Wort vertrauen und ihm gehorchen. Wisst ihr, wenn man als Normalbürger, sag ich mal, die Bibel liest ohne Heiligen Geist, sagt man, das ist alles Quatsch. Was ein Schwachsinn. Da spricht einer und die Welt ist da und was weiß ich und Jesu tot und so. Wenn der Heilige Geist einem zu Hilfe kommt, dann kann man es annehmen und man kann darum bitten, dass Gott einem hilft, seinem Wort zu glauben. Und für mich macht die ganze Welt, das ganze Leben keinen Sinn, wenn Gottes Wort nicht stimmen würde. Das ist das Einzige, was wir wirklich real haben. Alles andere sind nur Worte, Gefühle. Wir sehen in dieser Welt, was so passiert. Die Menschen werden nicht vernünftiger. Nein, eher ist das Gegenteil der Fall. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Das wird so sein. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Punkt. Null Toleranz. Null. Absolutheitsanspruch. Nimm es oder nimm es nicht. Und lebe oder sterbe mit den Folgen. Es ist die einzig logische Konsequenz für mich, dass ich mein Leben dem Herrn Jesus anvertraue. Ich komme immer wieder zu dem gleichen Denkergebnis. Und wenn wir zurückschauen, dann sehen wir ja auch, wie Gott uns schon geführt hat, wie oft er gnädig gewesen ist. Der Naaman macht hier große Fehler. Er hat falsche Erwartungen und versucht, das mit eigener Kraft und mit Geschenken zu bewerkstelligen, funktioniert alles nicht. Wir dürfen daraus lernen. Wenn wir einfach Gottes Wort glauben, ihm vertrauen und es für uns persönlich annehmen, dann sind wir errettet. Und das sollen wir auch wie die Diener den Menschen sagen. Wir sind auch Diener Jesu und leben in dieser Welt. Es ist eine bisschen blumige Geschichte mit einem jungen Mädchen als Hauptfigur, wie ein junges Mädchen eine gigantische Welle auslöst durch ihr kindliches Gottvertrauen. Was wir nicht mehr gelesen haben, das war, was danach kommt. Also Elisa weigert sich, Geschenke anzunehmen für das, was Gott getan hat. Es hat ja nicht Elisa getan, es hat Gott getan. Er weigert sich, sich für Gottes Handeln bezahlen zu lassen. Ganz wichtiges Kennzeichen. Und dann kommt der Gehasi so. Und er kriegt dann mit, der Naaman, der zieht jetzt mit all dem Zeug, zieht er wieder los nach Hause und nimmt die ganzen Geschenke wieder mit. Das ist doch total bescheuert. Und er muss hinterher und er muss dann was abtragen und er muss sich bereichern. Und was ist das Ende vom Lied? Dann hat er den Aussatz. Wenn man sich an Gottes Handeln bereichern möchte, das ist ja hier bei uns zum Glück nicht so. Hier kriegt keiner Gehalt für irgendwas. Das ist auch gut so. Ne? Wenn man sich da bereichern möchte, gibt es ja in der christlichen Szenerie ja leider auch sowas, wo ganz viel Geld damit verdient wird. Es bringt keinen Segen, das ist nichts Gutes. Gott versorgt uns mit dem, was wir brauchen und dafür wollen wir ihm die Ehre geben. Amen.